Please listen carefully.
Live Radio mit Thorsten Landsberg und Jennifer Fratschek.
%12,6, %24,2 Das Abschneiden der AfD bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt hat die Parteienlandschaft zumindest in diesen Ländern durcheinandergewirbelt. Uneins sind sich Medien, Politikwissenschaftler und Politiker anderer Parteien, wie man mit der AfD umgehen soll. Die letzte Partei, die die Phalanx der etablierten Parteien durchbrach, waren die Piraten. Darüber, wie die Alten auf die Neuen reagieren und ob die große Aufregung wegen der AfD-Erfolge überhaupt notwendig ist, sprechen wir heute mit dem Ex-Piraten und Vorsitzenden der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Martin Delius. Hallo Martin.
Hallo.
Hallo.
Zu Beginn stellen wir dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Mit seiner Ex-Partei, den Piraten, hat Martin Delius bewegte Jahre hinter sich. Vor 5 Jahren begann in Berlin der kurze Siegeszug der Partei, mit der Zeit zerlegte sie sich aber mehr oder weniger selbst. Delius ist noch ihr Fraktionsvorsitzender, hat die Piraten aber mittlerweile verlassen und wird künftig die Linke unterstützen, wenn auch nicht als Kandidat bei der Abgeordnetenhauswahl. Der Politik, sagte er in einem Interview, wolle er jedoch erhalten bleiben. Inwiefern? Darüber wollen wir mit ihm heute sprechen, mehr noch aber über die sich verändernde Parteienlandschaft und die Probleme neu gegründeter Parteien. Herzlich willkommen dem Vorsitzenden im Untersuchungsausschuss zum Berliner Flughafen BER, Martin Delius.
Wunderbar. Martin, momentan wird viel gesprochen über die AfD. Man ist sich da sehr im Unklaren, ob das jetzt die Demokratie gefährdet, dass die AfD in Landtage und andere Parlamente einzieht, oder ob man da mehr Gelassenheit an den Tag legen sollte. Die letzten Umfragen bei den Landtagswahlen haben dann auch gezeigt, dass viele Wähler die AfD gar nicht gut finden, obwohl sie ihr die Stimme gegeben haben. Also klare Protestpartei. Die Piratenpartei vor inzwischen 5 Jahren, 2011 war das erste Parlament, in das ihr gezogen seid. Würdest du sagen, beim Wähler war die Piratenpartei damals auch eine Protestpartei, eine Protestentscheidung?
Ja, eindeutig. Wir wollten das damals immer nicht so wahrhaben, weil wir ja auch medial gegen diesen Vorwurf, wir hätten kein Programm, immer wieder ankämpfen mussten, was, wie ich auch immer noch sagen kann, nicht stimmt. So. Im Gegenteil. Aber es ist so, der Großteil war damals auch in Berlin, das zeigten ja dann auch die Erhebungen, aus Protest zu den Piraten gegangen am Wahltag gegen sowohl Regierung als auch Opposition. Viele kamen von den Grünen, die ja auch in Berlin teilweise, zum Beispiel Friedrichshain-Kreuzberg, in der Bezirksregierung sitzen, von den Linken, von der SPD, einige auch von den damals ja noch zur Wahl stehenden und also jetzt vielleicht wieder Liberalen. Und ein Drittel sogar waren Nichtwähler vorher, gerade vor allen Dingen Junge. Es ging ja um Technik. Insofern auch das klassische Bild einer Protestpartei, die sich im Prinzip bei allen anderen Parteien bedient und eben auch das Nichtwählerpotenzial abgreift und abschöpfen kann.
Hm. 2011 im September mit 8,9% ins Abgeordnetenhaus von Berlin. Dann im Folgejahr folgten die Landtage in Nordrhein-Westfalen, Saarland und in Schleswig-Holstein. Danach war eigentlich, war man sich einig, im Folgejahr 2013 Bundestag, ja, das wird eine klare Angelegenheit. Was ist denn passiert in diesem Jahr, dass es dazu nicht gekommen ist?
Ja, die Partei hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Mhm. Also es reicht natürlich nicht, dass man Erfolge im Wahlkampf, im Landtagswahlen feiert und dann eben auch die Umfragewerte entsprechend sind und sich darüber freut, dass dann innerhalb von, ich glaube, damals waren es 3 Monaten, 20.000 Leute in die Partei eintreten infolge der Berlin-Wahl. Man muss dann eben auch die entsprechenden Strukturen bilden, man muss sich darüber einig werden, wie will man, was will man kommunizieren und man muss das Führungspersonal haben und rausarbeiten, dass das dann kommuniziert, was man eigentlich wollte. Und all das ist nicht passiert, insbesondere deshalb, weil große Teile der Partei sich dagegen gewehrt haben und das ist tatsächlich eine Parallele, eine der wenigen zur AfD, Führungspersönlichkeiten und Führungspersonal auch das Vertrauen zu schenken, dass man braucht, um die Akzeptanz dafür zu haben, dass halt kommuniziert wird, wie kommuniziert wird. Mhm. egal wer gerade Bundesvorstand der Piratenpartei war und auch immer noch ist, es sind dieselben Leute, die dagegen agitieren innerhalb der Partei und dieselben Leute, die versuchen, Entscheidungen zu verhindern, zu revidieren, egal aus welcher politischen Richtung sie kommt oder ob sie überhaupt politisch sind oder einfach eine Verwaltungsentscheidung betreffen, eben weil man das Obrigkeits- oder dieses gegen die Obrigkeit so kultiviert hatte, diese Rhetorik gegen die politische Kaste sozusagen. Mhm. Mhm.
Genau, ihr hattet im Prinzip, wart unhierarchisch, seid angetreten als unbekümmerte neue Alternative zu den Etablierten. Und dann war eben diese, ja, weiß nicht, ob es eine Führungsschwäche war, ob du das so bezeichnen würdest.
Eine Politikschwäche. Eine Partei, die nicht in der Lage ist, politisch zu handeln und zu denken, die hat es halt schwer, sich irgendwie zu etablieren. Und dann gab es halt diese zwischen den Landtagswahlen und der Bundestagswahl gerade irgendwie das Jahr Durstphase, wo man eben nicht mit einem Wahlkampf und irgendwie netten Bildern punkten konnte, sondern wo es dann auch darum ging, mal nachzufragen, was macht denn diese dann teilweise 12-14% auf Bundesebene Partei wirklich? Und dann viel Aufmerksamkeit bei Bundesparteitagen, bei denen es dann auch maximal unpolitisch über Geschäftsordnungsdebatten einherging. Das hat man noch verziehen, weil man kennt das ja von den Grünen, da sind ja auch Archivbilder hervorgeholt worden mit endlosen GO-Debatten. Wenn dann aber der damalige Bundesvorsitzende im Sommerinterview im ZDF sagt, er hat das Wahlprogramm nicht gelesen zur Bundestagswahl, spätestens dann weiß man, okay, vielleicht ist die Partei dann doch nicht so erfolgreich, wie man sie gerne hätte in den Parlamenten oder ein Diskussionspartner auf Augenhöhe, wie man so schön sagt. Mhm.
Kann sich die AfD heute die Piraten als abschreckendes Beispiel nehmen? Also wenn ich jetzt als AfD-Mitglied verhindern will, dass ich mich innerhalb der nächsten Legislaturperioden der jeweiligen Landtage selbst erledige?
Also wozu braucht man abschreckende Beispiele? Da muss man ja ein Mindestmaß an Reflexionsfähigkeit und Gewissen vorweisen. Und das kann ich AfD-Funktionären wirklich nicht unterstellen. Mhm. Insofern. Vielleicht ist auch systematisch das. Hat das nicht viel miteinander zu tun. Man sieht ja jetzt auch an der AfD, es gibt ja die wenn man die Berichterstattung verfolgt, die sich mal näher mit der Partei und den Leuten beschäftigt, auch mit dem Verhältnis zur eigenen Parteibasis, was ja aus der Spaltung heraus zum Beispiel ein großes Thema war, man kann auch, wenn man politischen Cargo-Kult betreibt und sich diese Anti-Obrigkeits-Rhetorik zu eigen macht, was die AfD ja definitiv tut, gegen Merkel, gegen die da oben, die nur Geld einstreichen, kann man trotzdem, und das zeigt die Partei halt, so merkbefreit sein, dass man quasi Führerpersönlichkeiten wählt und denen sehr loyal gegenüber auch folgt. Ja.
Mhm. Würdest du denn auch sagen, dieser basisdemokratische Ansatz, den die Piraten hatten, ist zum Problem geworden oder ist das ein Konzept, was man auch für die Zukunft, von dem man sich nicht komplett verabschieden sollte, was einfach in dem Fall nicht funktioniert hat?
Nein, um Gottes Willen, man sollte sich auf keinen Fall davon verabschieden. Wir leben in einer Zeit, in der unsere Parteienlandschaft durchamerikanisiert wird und gerade die großen Parteien zur Kürveranstaltung für Spitzenpersönlichkeiten mutieren und einen Medienwahlkampf und auch ein Mediendemokratieverständnis an den Tag legen, dass eher von einer kapitalistischen Verwertungslogik geprägt ist und weniger von der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Problemen. Die Programmpartei, die klassisch die SPD zum Beispiel, die Programmpartei in Deutschland ist ja auf dem Rückzug und das ist ja der Spiel- und Tummelplatz und die eigentliche Aufgabe, deswegen finanzieren wir die ja auch öffentlich, die Parteienlandschaft in Deutschland für die Basis, für den Austausch mit gesellschaftlichen relevanten Gruppen und so weiter und so fort. Und natürlich muss man auf die Frage hin sagen, nein, auf keinen Fall darf man das aufgeben. Im Gegenteil, man muss alles dafür tun, das gut und teilweise besser zu organisieren. Und das war auch nicht bei den Piraten das Problem. Da, wo man das gemacht hat, lief es ja. So rum. Also ohne Liquid Feedback hätte die Partei lange nicht so lange überlebt. Weil die Leute, von denen, die dann wählbar waren, die Leute, die sich intensiv in und fundiert in die umfangreiche Programmarbeit eingebracht haben, die konnten das halt aufgrund der Offenheit. Und wenn, es gab ja auch Strukturen, es gibt ja auch in der Piratenpartei bis heute Landes- und Bundes-AGs, genau über den Grünen, nur dass die halt keinen Satzungsrang haben und kein Geld kriegen. Also so eine halbe Struktur, so mehr informell als formell. Und das sind halt einfach, und das hat die auch die Erfahrung aus der relativ jungen Partei gezeigt, keine attraktiven Arbeitsplätze beziehungsweise Foren für den Austausch. Das ist übrigens auch in allen anderen Parteien so. Ja. Die Landes- und Bundes-AGs sind halt als Vehikel für die persönliche Arbeit und für jemanden, der sich dann politisch durchsetzen kann, auch im Breiteren ganz gut, aber als Forum für die Meinungs- und Willensbildung in der Partei im Prinzip völlig unbrauchbar. Also muss man es anders organisieren. Und da ist der Ansatz, so viele Leute wie möglich strukturiert zu beteiligen, natürlich der richtige. Mhm. Die AfD braucht das nicht. Ja? Das ist...
Was passiert denn in der Partei, wenn sie so einen Wahlerfolg feiern kann, vorweisen kann, wie ihr damals 2011 in Berlin? Wie gesagt, war der erste Einzug in ein Parlament in Deutschland überhaupt der Piraten, mit etwas mehr Prozent, als man auch in Umfragen oder laut Umfragen rechnen konnte. Was tut sich da? Ihr hattet damals gerade genug Kandidaten, damit ihr die Sitze im Parlament auch wahrnehmen konntet.
Naja, wir hatten ja 15 Leute auf der Landesliste für das Abgeordnetenhaus. Es hätten auch mehr sein können. Gab Leute, die aufgrund dessen, dass sie vergessen haben, sich umzumelden, nicht auf der Liste teilnehmen konnten oder so. Also wie manche sind dann auch aufgrund beruflicher Perspektiven, haben die Wahl nicht angenommen, beziehungsweise das nicht weiter verfolgt. Also es hätten auch 20 werden können. Wir haben die Liste so aufgestellt damals, dass wir gesagt haben, naja, 5% muss ja das Ziel sein, wir nehmen mal das Doppelte, grob. Ja, dann waren es halt 9% und damit konnte halt keiner rechnen. Insofern, wir hatten gut vorgeplant, aber dann wurden wir doch überrascht. Ja, was passiert? Das, was halt überall passiert, das sind ja, die Parteien sind ja auch im Prinzip soziale Gruppen, die miteinander interagieren. Man muss halt Zeit für den Austausch haben, man muss Ressourcen für den Austausch haben. Und was dann bei einer Wahl üblicherweise passiert ist, wir haben 135.000 Stimmen in Berlin im 2011 bekommen. Für diese 135.000 Stimmen haben 15 Abgeordnete ungefähr 1,2 Millionen Euro pro Jahr. Das ist das Geld, was die Fraktion hat. Bekommen. Die Partei hat, glaube ich, also der Landesverband Berlin hat mit damals noch knapp 2000, glaube ich, Mitgliedern, jetzt muss ich lügen, ich glaube 300.000 Euro bekommen. Das ist ein Missverhältnis, was ganz schwer auszugleichen ist. Abgesehen davon, wie gesagt, Zeit und Ressourcen gehen einher. Wenn man dann hier im Parlament aufschlägt, auch gerade als wenn man nicht erfahren ist in parlamentarischen Vorgängen, dann hat man halt erstmal einen Arsch vor Arbeit, auf gut Deutsch gesagt. Und dann kommt man nicht unbedingt dazu, mit der Partei zu korrespondieren. Auch das haben wir lange versucht, aber was, beziehungsweise wird auch immer noch versucht, irgendwann bricht halt auch oft, wenn man von den Piraten redet, auf der anderen Seite der Kontakt weg, einfach keine Leute mehr da sind. Man kann das auch alles organisieren und bei anderen Parteien läuft es auch schlecht. Ja, da gibt es halt Regionalveranstaltungen oder so Stammtische oder mal der Wahlkreisabgeordnete hat eine gut besuchte Veranstaltung in seinem Büro. Sowas funktioniert, aber einen strukturierten Austausch innerhalb der Partei, wie kommt man jetzt im Sinne der Basisdemokratie von Ideen aus der Parteibasis mit Hilfe der Parteigremien, wie auch immer, hin ins Parlament. Das ist etwas, was extrem schwer wird. Bei uns immer noch sehr gut. Wie gesagt, da, wo Liquid Feedback eingesetzt wurde, die Partei in Berlin hat es ja jetzt abgeschaltet. Ich weiß gar nicht, warum. Also hätten auch einfach das weiterlaufen können, aber sie haben es halt abgeschaltet. Sind halt so Dinge entstanden, wie dass ein Treptower Mitglied der Piratenpartei es geschafft hat, eine Subsidiaritätsrüge über dieses Parlament in die Europäische Kommission zu tragen. So. Und das war halt möglich, weil wir dieses transparente Tool hatten und er im Prinzip nichts anderes tun musste, als für sein Anliegen Werbung zu machen und es allen sehr einfach war, daran irgendwie mitzuwirken und am Ende eine Entscheidung drüber zu treffen. Und für uns sehr einfach war, damit zu argumentieren.
Ja. Aber die Parlamentarier sind quasi so eine Art Satellit und entrückt dann von der Partei oder ja, so eine Parallelpartei.
Haben ja auch eine ganz andere Aufgabe. Mhm. Das ist ja jetzt auch wichtig, beziehungsweise wir reden ja regelmäßig darüber, wie eng sollten auch auf Bundesebene zum Beispiel Parteiämter und Ämter in Fraktionen miteinander verwoben sein. Da geht es ja dann eben auch um finanzielle Quersubventionierung von Parteiarbeit und solche Sachen. Aber das ist ja in einer repräsentativen und parlamentarischen Demokratie so. Abgeordnete haben einfach eine andere Aufgabe als Parteivorstände. Mhm. Und als Abgeordneter, auch wenn ich für eine Landesliste einer Partei reingewählt worden bin, bin ich halt für mehr verantwortlich als für die Parteiposition. Ja? Mhm. Und das möchte ich bitte auch so verstanden wissen, weil ich bin ja nicht für die 135.000 Leute, die in Berlin die Piraten damals gewählt haben, verantwortlich, sondern ich bin für 3,5 bis 4,2 Millionen Personen, die hier im Leben arbeiten und im Speckgürtel wohnen, verantwortlich. Mhm.
Wie begegnen einem denn die Vertreter der etablierten Parteien, wenn man da als Neuling ins Parlament kommt?
So wie es in den Wald hineinruft, das ist alles nichts. Rückblickend muss man das auch sagen, das ist jetzt kein, da kommt es nicht zu einem besonderen, anderen Verhalten. Mhm. Ja, das ist auch nicht so. Das gab damals die Fraktionen Grünen und Linken zum Beispiel, haben auch darüber beschlossen, dass sie uns bei dem Aufbau der Fraktion helfen wollen. Mhm. Das hat auch nur so rudimentär funktioniert, weil man am Ende das alles selber machen muss. So, man kann nicht einfach ein Konzept einer anderen Fraktion nehmen und das dann übernehmen. Das haben wir bei den Grünen mit unserer Satzung versucht. Das haben wir. Und wir lasen uns das durch, wir gucken uns das an, stellten fest, da sind ein Haufen Rechtschreibfehler drin und was da drin steht, ist halt auch grundsätzlich Quatsch. Also haben wir es dann gleich neu gemacht. Mhm. Ja. Also sowas gibt es dann schon. Und was dann eben das Auftreten gegenüber den Abgeordneten angeht, naja, das ist das, was alle untereinander sowieso machen. Ja. Das im besten Fall auf einer freundschaftlichen Ebene das Gestichel gegen die jeweils andere, den politischen Mitbewerber. Ja, die Grünen werden sich nicht einig, die Piraten haben kein Programm, die Linken haben ja in der Regierung alles blöd gemacht. Sowas passiert im Gespräch, ist anscheinend völlig natürlich. Und niemand hat hier im Parlament wirklich Nachteile davon gehabt, dass er jetzt auf dem Piratenticket hier reingekommen ist. Da wird dann natürlich auch gejohlt, wenn jemand sagt, ja, wir Piraten sind die Partei der Digitalen, bla bla bla, irgendeine Phrase im Parlament. Da wird dann auch von der, vielleicht kommt von den Grünen, ja, wir aber auch oder so. Das passiert dann aber genauso, wie wenn die CDU über Menschenwürde redet. Mhm. Dann lachen auch alle. Ja.
Aber ernst genommen wurdet ihr schon?
Ja, nicht alle. Wie gesagt, wie es in den Wald hineinruft. So. Niemand wird hier im Parlament ernst genommen, bloß weil er in einer bestimmten Partei ist oder von einer bestimmten politischen Richtung ist. Man muss sich das erarbeiten, wie in jedem anderen Kontext auch. Und bloß weil man gewählt worden ist, ist man auch noch nicht ein guter Parlamentarier. Mhm. Das gilt für alle.
Wie ist das denn mit der Sprache? Weil du gerade von Phrasen sprachst, hast du gemerkt, du fängst an, anders zu reden?
Ja, natürlich. Das ist ja auch so eine, das ist ja auch so ein, und das ist so das, weil von der AfD hat niemand, da gibt es nicht eine wirkliche Erwartungshaltung an irgendwas. Ja? Bei uns war die Erwartungshaltung, dass 2 Monate nach Konstituierung des Parlaments zu Weihnachten der fahrscheinlose ÖPNV jetzt umgesetzt ist. Ja? Mhm. Das war dann ernsthaft, da gab es ernsthaft Kommentare in Tageszeitungen darüber, warum das noch nicht passiert ist. Wie absurd muss das, muss man sich mal vorstellen, unter welchem auch öffentlichen Erwartungsdruck die Piratenfraktionäre gerade hier in Berlin gestanden haben. Mhm. Ja. Und dann auch diese völlig absurde Auseinandersetzung, wie total Transparenz sein soll. Was ich auch damals nicht verstanden habe. Erstens haben wir nie von totaler Transparenz geredet. Es ist halt nur etwas, so ein Schreckgespenst, das aufgebaut wird, wozu natürlich gerne jeder was dazu sagt, wenn es dann darum geht, die Fraktionssitzung live zu streamen. Mhm. So. Da kann man sich auch darüber streiten, ob das irgendwie sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Aber dass dann eben so eine Pseudodebatte darüber aufgemacht wird, ob wir das jetzt selbst umsetzen, was wir in zwei Programm geschrieben haben. Wenn ich von Transparenz in Politik, Verwaltung rede, ist das nun mal möglicherweise bezogen auf eine Fraktion etwas anderes als auf die Verwaltung, die Stadtverwaltung oder die Senatskanzlei. Ne?
Aber da gab es damals...
So differenziert ist dann gar nicht da rangegangen worden. Das waren halt die Neuen und die müssen jetzt alles anders machen. Dass alle 15 Abgeordneten, die ja immer noch in dieser Fraktion zusammen sind, was ja auch nicht für alle anderen Piratenfraktionen gelten, einfach normale Menschen sind, oder in Anführungsstrichen normal, ja, nicht repräsentativ für die Gesellschaft, zu wenige Frauen, kein Migrationshintergrund, der Altersdurchschnitt passt nicht und Berufswahl und Felder passen nicht. Schön, ja, damit kann man ja umgehen, aber dass das im Endeffekt, dass die natürlich nicht anders agieren im politischen, also zwischenmenschlichen Bereich, wie alle anderen auch, möglicherweise aber nur mit anderen Inhalten. Und wenn sie es gut machen, dann eben diese anderen Inhalte auch bleiben, nachdem die Leute nicht mehr im Parlament sind. Das kam in der Erwartungshaltung überhaupt nicht vor. Und so in die Richtung gehen ja dann auch immer die Fragen, wie sind die denn dann umgegangen mit ihnen? Naja, wie neue Leute in einem Büro. Mhm. Ja. Man beschnüffelt sich halt, man raucht vielleicht mal eine zusammen und merkt, ob man sich sympathisch findet oder nicht und ob man den Quatsch, den der andere erzählt, tolerieren kann oder nicht.
Nur die Erwartungshaltung war damals ja auch geschürt aus den Reihen der Piraten. Also es gab ja bei euch auch Leute, die gesagt haben, die dann dafür waren, Sitzungen zu streamen und alles.
Ja, ich war da auch, ich bin da voll dafür.
Also es war jetzt nicht nur von außen, dass man sagte, so jetzt müssen die aber das und das machen, ja, weil sie es da reingeschrieben haben, sondern es kam ja auch teilweise
aber
von euch.
Das ist doch nicht, also was bei den Piraten an Erwartungshaltung völlig fehlgelaufen ist, ist immer dieses, wir machen eine andere Politik, klar machen zum Ändern, bla bla bla, kann man ja alles sagen, weil wir sind bessere Menschen, ja. Nicht, weil wir die besseren Ideen, Konzepte, Lösungen haben, weil das mit der digitalen Erweiterung von parlamentarischer Demokratie halt eine gute Idee ist und wir gut das begründen können zum Beispiel. Mhm. Weil Transparenz über einzelne Vorgänge und über die Abgeordneten und was weiß ich eine gute Idee ist. Nein, bessere Menschen. Ist natürlich völliger Quatsch. So, das ist das, was auch aus der Piratenpartei gekommen ist. Und dann war die Enttäuschung natürlich groß, als die Sitzungen rauer wurden und der Ton nicht so gut war. Das ist das eine. Und das andere ist, ja natürlich ein Livestream von Fraktionssitzungen. Aber das ist doch nur jetzt noch kein Anzeichen dafür, wie man Transparenz und ein staatliches Handeln und staatliche Verantwortlichkeit grundsätzlich sieht. Ja? Ist dann auch so eine Frage von Politikmarketing, wie argumentiert man das? Wenn man dann von Piratenfraktions- oder Piratenparteiseite das Streamen von Fraktionssitzungen als Beispiel dafür nimmt, wie man gerne Politik machen möchte in verantwortlicher Position mit öffentlichen Institutionen, muss man natürlich sagen, das ist kein besonders gutes Beispiel. Es ist relativ einfach, dagegen zu argumentieren. Was soll denn eine live gestreamte Senatssitzung irgendwem bringen? Niemand, natürlich nichts. So. Aber andere Möglichkeiten und andere Lösungen sind dann vielleicht doch wert, es zu diskutieren. Mhm.
Ja. Sag aber doch trotzdem noch was dazu, wie sich deine Sprache verändert hat.
Ja.
Also das war ja auch so ein bisschen dieses...
Achso, ich soll was dazu sagen.
Ja, genau. Gerne. Das war ja eben so ein bisschen das Faustpfand der Piraten, die dann unbekümmert kamen. Und ich erinnere mich, euer damaliger Fraktionsvorsitzender Baum auf die Frage... Wie hoch die Verschuldung Berlins ist, viele, viele Millionen. Ich glaube, es waren zu dem Zeitpunkt 63 Milliarden oder so. Also das ist ja auch sehr sympathisch aufgenommen worden und weniger als Schwäche.
Das ist schon als Schwäche aufgenommen worden. Das war dann sympathisch, als wir eine Woche später eine App rausgegeben haben, wo der Schuldenstand auf Bevölkerung umgerechnet zu sehen war und wir Herrn Baum das in die Hand gegeben haben im Wahlkampf. Wir gesagt haben, hier, er vergisst es jetzt nicht wieder. Dann wurde es sympathisch. Ja. Davor war es, der geht gar nicht. So, das war ganz klar.
Okay, aber dieses eben einfach mal was raushauen und sich vorher nicht darüber bis ins Detail informieren, das wird sich in der Professionalisierung geändert haben?
Nee, das ist hier gang und gäbe.
Okay.
Also ich meine, wir müssen uns, glaube ich, mal an der Stelle darüber unterhalten, wie kompetent so ein Parlament im Durchschnitt ist und die Parlamentarier. Mhm. Also wir müssen nicht denken, dass der Großteil der Leute, die sich hier auch gerne regelmäßig und laut äußern, egal von welcher Fraktion, ernsthaft Gedanken über das Thema, zu dem sie sich äußern, gemacht haben. Das ist auch nicht einfach, da braucht man viel Zeit für. Es kommt Politik und gerade so die Probleme, die diese Stadt insbesondere hat, die sind sehr komplex. Mhm. Ja. Und das nicht getan zu haben oder nicht vollständig getan zu haben, hinderte hier aber niemanden daran, eine feurige Pressemitteilung zu schreiben oder einen völligen Blödsinn in einer Rede zu erzählen. Insofern, das ist jetzt kein Kriterium für so Etabliertheit. Dann in die Richtung geht ja die Frage.
Ja, das ist mehr so Geplänkel, aber wenn du selber sagst, deine Sprache hat sich verändert, was ist tatsächlich, was
Na, hat ich sich rede, bei dir getan? Ich rede ja mit euch anders als und mit den Kollegen im Abgeordnetenhaus anders, als ich das mit meinen Freunden beim Bierchen tue oder wenn ich beim Fußball bin. So. Das ist das, was sich ändert. Ja? Man ändert ja seine eigene Sprache mit der Umgebung, in der man unterwegs ist. Leute, die das nicht tun, sind entweder gute Entertainer und darauf angewiesen, dass die Leute ihnen applaudieren oder einfach nur ignorant. Ja. Also ich zum Beispiel klinge schon seit ich 12 bin wie 30. Mhm. Und bei mir hat sich das vielleicht nicht so viel geändert. Aber auch bei mir sind die Notwendigkeit zum Beispiel eine Formulierung, verschiedene Positionen aus der eigenen Peer Group zu packen. Mhm. Ja. Das ist etwas, was im politischen Kontext ganz extrem wichtig ist. Das ist eine Kompetenz, die man haben muss, insbesondere wenn man Fraktionsvorsitzender ist oder Untersuchungsausschussvorsitzender, wo ja die Meinungen möglicherweise auch divergieren zu einzelnen Punkten. Dann muss man in der Lage sein, einen Satz zu formulieren, der eine klare, möglicherweise möglichst eine klare Aussage und eine Haltung erkennen lässt. Gleichzeitig aber möglicherweise im Interesse des Sprechenden nicht jedem auf die Füße tritt. Mhm. Oder der einen Hälfte oder der anderen Hälfte. So. Und das ist eine Sache, das muss man machen. Und das machen auch alle hier, das ist völlig klar. Das machen wir im normalen, im beruflichen Kontext auch oft außerhalb der Politik. Oder wenn es darum geht, in der WG-Streit zu strichten darüber, ob der Abwasch mal wieder. Ich benutze ja für Politik immer gerne die WG-Metapher, weil ich glaube, dass das genau die gleichen Mechanismen sind wie überall anders auch. Genau. Oh, und von daher, also das ist natürlich was man häufiger einsetzt, als wenn man jetzt im Fußballstadion unterwegs ist. Insofern hat sich die Sprache in diese Richtung sicherlich geändert.
Wie ist es denn parteiintern mit unterschiedlichen Meinungen? Es gab ja dann auch Strömungen, die euch vielleicht nicht so recht waren, dass sie da mit dabei waren. Wie habt ihr denn versucht, die zu integrieren oder wie man die dann eher wegkam?
Ach, ich bin nicht so besonders inklusiv vorgegangen. es ist... Man kann innerhalb der Partei immer so schlecht von Strömung reden. Das sind eher so Animositäten gewesen bei der Piratenpartei, die eine Rolle gespielt haben. So Gruppenkämpfe. Peer Group A gegen Peer Group B. Mhm. So. Das hatte nur in den seltensten Fällen wirklich eine politische Komponente, dass man sich über irgendetwas uneinig ist oder mal der anderen Gruppe, die einen als Parlamentarier gerade angreift oder sagt irgendwie, der auf Twitter schreibt, der Deus ist doof, weil der sitzt an den Fleischströgen der Macht und macht nicht das, was im Wahlprogramm steht. Das ist in den seltensten Fällen so gewesen, dass man dahinter wirklich eine politische Haltung vermuten hätte können, mit der man möglicherweise nicht eins ist oder über die man diskutieren könnte. Das ging tatsächlich nur darum, mir passt die Nase nicht. Was lustig ist vor dem Hintergrund, was ich vorhin erzählt habe, dass man eben dieses Themen statt Köpfe vorne hingestellt hat und gesagt hat, wir wollen uns nicht um Personen kümmern. Ich war ja auch 2012 schon mehrfach in der Kritik in der Partei, weil ich gesagt habe, nee, wir müssen uns jetzt mal um den Aufbau von neuem Personal kümmern. Ja, wir müssen dann gucken, wie wir irgendwie Schulungen machen, auch Leute irgendwie Pöstchen geben in der Partei, damit die sich beweisen können, damit man mal sieht, ob sind die zustimmungsfähig für die nächste Bundestagswahl zum Beispiel, für eine Europawahl. Wir brauchen ja so Leute, ja, und wir wollen ja denen auch die Chance geben. Da wurde gewettert, ja, das war nicht gut. Das war so, da zieht man sich ja die politischen Mächtigen ran und dann ist ja keine Basisdemokratie mehr und so. Also eine politische Auseinandersetzung, wie gesagt, in den seltensten Fällen, da, wo ich sie vermuten konnte, gerne in den Diskurs. Ich meine, ich mache ja Bildungspolitik länger, als dass ich den Untersuchungsausschuss zum BER leite. Da gab es immer unterschiedliche Positionen. Und dann bin ich auch so jemand, der sagt, wenn es nicht wehtut, dann lasse ich 5 Grad sein und dann verkaufe ich auch gerne den Schrott der anderen. So, da habe ich auch gar kein Problem. Da ging es zum Beispiel um die Abschaffung der Schulpflicht. Ja, wo wir gesagt haben, Bildungspflicht statt Schulpflicht, das ist eine der wenigen Diskussionen nach den Diskussionen um das Wahlprogramm während dieser Legislatur gewesen, die ernsthaft geführt worden sind inhaltlich in der Partei im Landesverband Berlin, wo es dann eben auch einen Prozess vor einer Mitgliederversammlung gab und dann eine Entscheidung gab und Rederunden und so. War nicht so häufig der Fall, dass sowas gemacht wurde. Und da war es auch so, da habe ich die Probleme hier im Parlament auch gesehen, ja, und auch dementsprechend argumentiert und gesagt, naja, ich finde das ja an sich ganz toll als Idee, aber es lässt sich halt schwer organisieren und wir haben halt auch andere Probleme als diejenigen, die zwar gerne Bildung haben würden, und aber nicht so gerne in die Schule gehen. Wir haben halt auch einfach Eltern, die sich nicht darum kümmern, dass ihre Kinder in die Schule gehen. So. Und ohne eine gesetzliche Schulpflicht. Ja. Und was genau ist jetzt eine Bildungspflicht? Also da ging es dann wirklich in die einzelnen Fragen und dann auch, weil ich auch natürlich auch versucht, eine Sicht aus dem Parlament reinzubringen. Das funktioniert dann. Ne? Da ist man sich uneins und ich bin so jemand, so, wenn man sich nicht einig wird, dann muss man sich auch nicht einig werden. Politik geht nicht darum, andere Leute zu überzeugen, sondern eine überzeugende Haltung zu entwickeln und zu präsentieren. Das mit der Überzeugung machen Leute eh selber für sich. So, das machen ja nicht andere. Und dann ist es auch okay. Der absolute Großteil, da habe ich nicht drauf reagiert. Ja, also wenn wir mal das Twitter-Beispiel und die Shitstorms nehmen, meine Blogliste ist schon lange sehr lang. Mhm. Ja. Und das finde ich so, ich muss mir das auch nicht geben. Mhm. Ja. Wenn sich jemand mit mir auseinandersetzen möchte, gerne. Aber wenn sich jemand wegen mir auseinandersetzen möchte, nicht.
Bei der AfD vergangenes Jahr gab es diese große Spaltung dieses wirtschaftsliberalen oder neoliberalen Flügels und eben dieser Rechtspopulisten, und dieser wirtschaftsneoliberale Flügel sagt, wir waren nicht immer rechtspopulistisch. Das hat sich erst mit der Zeit so entwickelt und plötzlich sind wir unterwandert worden. Es gab ja auch bei den Piraten Diskussionen darüber, wie man sich davor schützt, dass Leute vom rechten Rand in die Partei eintreten. Wie schützt sich eine Partei davor, wenn sie es wirklich will?
Indem sie eine Haltung entwickelt. Das ist ganz einfach. Wie schützt man sich davor, ein Rassist zu sein? Man ist kein Rassist.
So, das ist der Individuum, aber...
Das gilt auch für Organisation.
Ja, also aber bei der Organisation muss man ja auch dieser Gefahr sich bewusst sein.
Also zum Beispiel.
Genau.
Das ist ja auch nicht... Man redet immer gerne auch im Zusammenhang mit der AfD vom rechten Rand, dem möchte ich explizit widersprechen. Mhm. Es ist der rechte Bodensatz der Gesellschaft, und der kann ein Uniprofessor genauso sein wie ein über 50-Jähriger von Hartz IV und der kaputten Sozialgesetzung im Stich gelassener. Wie eine Frau, wie ein Mann, das können auch Leute mit Migrationshintergrund sein. Mhm. Das ist... die Mitte der Gesellschaft, so wie ich sie immer kennengelernt und immer verstanden habe. Ich komme aus Brandenburg, da ist die Mitte der Gesellschaft nicht bunt. Ja? Und in Deutschland ist die Mitte der Gesellschaft nicht bunt, und die war auch nie bunt, und das ist auch Quatsch. So, die wird da gibt es schöne Studien gerade aktuell, in Metropolregionen gerade zum ersten Mal tatsächlich bunt, weil es keine weiße christliche Mehrheitsgesellschaft mehr in so Metropolregionen wie Berlin schwingt das gerade ganz langsam. In New York ist es zum Beispiel schon länger so, und auch in London, wo dann eben einfach de facto auch der empfundene Mainstream nicht mehr der Mainstream ist. So. Und wie macht man das als Partei? Wie haben die Piraten mit das gemacht? Es gab mehrere völlige Ausfälle, ja, so Leute, die früher bei der NPD waren und dann irgendwo in Hintertupfingen im Kreistag kandidiert haben, Menschen, die den Holocaust geleugnet haben, die dann aufgrund von völlig unpolitischen Aussagen innerhalb der Partei und Strömungen in der Partei, sowas wie, wer war es jetzt, Cem Özdemir hat es neulich auch gesagt, nicht links, nicht rechts, ja, was für ein Quatsch, ja, also allein die Notwendigkeit zu verspüren, so etwas zu sagen, zeigt schon, dass man sich eigentlich nicht mit dem Problem auseinandergesetzt hat. Und das war ja auch immer so ein Thema bei den Piraten. Die haben den Spruch nicht erfunden, aber das war dann nicht links, nicht rechts sein. Und das führt halt dazu, zwangsläufig, und das hat auch in der Piratenpartei, und das ist überhaupt nicht vergleichbar mit der AfD, aber hat dann dazu geführt, dass es nicht links, nicht rechts, aber auf keinen Fall links heißt. Mhm. Das ist halt, und dann sieht man auch schon, wo eigentlich der Mainstream ist. Es gab halt diese Vorfälle, die Partei war zu strukturschwach in den großen Teilen, um die Leute wirklich loszuwerden. Bodo Thiessen ist so ein Beispiel, der dann durch die Internetöffentlichkeit mehrfach gegeistert ist. Der hat halt in irgendwelchen Mailinglisten und Foren regelmäßig behauptet, den Holocaust gab es nicht, so mehr oder minder verklausuliert. Und dann wurden da lange Rechtsstreits darüber geführt, ob man das jetzt sagen darf oder nicht. Ich meine, das ist ja so eine Paralleljustiz innerhalb einer Partei, die sich dann noch da aufbaut, die nichts mit echten rechtsstaatlichen Grundsätzen zu tun haben muss. Und dann gab es, ich glaube, in Neumünster einen Parteitag, wo auch explizit das Thema war. Da wurden Grundsatzbeschlüsse und Vereinbarkeitsbeschlüsse gefasst. Mhm. Es gab irgendwie einen bekannten Nazi in der Partei, der irgendwas reden wollte. Dann gingen halt die Hallentüren auf und die Leute haben halt die Halle verlassen, während er da irgendwas abgesondert hat. Und der Stream ist irgendwie ausgefallen. Also solche Sachen haben dann schon, das war so ein bisschen, das war auch 2012, da beschäftigt man sich damit. Das sind symbolische Akte möglicherweise oder eben eine Satzungsentscheidung, die klar ist, die muss dann aber auch umgesetzt werden und das muss zur Kultur der Partei gehören, sich so zu verstehen. Mhm. Man dann sich angeguckt, und das weiß man immer, dass die AfD wäre zum Beispiel, dass, wir haben uns jetzt auch darüber unterhalten, es gibt den Berliner Konsens gegen Rechtsextremismus. Den haben 2011 alle Parteien, auch die Piratenpartei, durch Zufall beschlossen. Und der ist Grundlage von so, naja, meistens recht weichgespülten, aber gemeinsamen Entscheidungen hier im Parlament. Ja. Gegen rechts. Der ist auch Grundlage für die Entscheidung von Stadträten, also Bezirksämtern, die NPD nicht in den Rathäusern zu ihren Versammlungen reinzulassen. So. Und so weiter und so fort. Also ganz, ganz nette Sache. Der soll jetzt erstmal überarbeitet werden, weil da fehlt ein großer Teil Antisemitismus drin. Da fehlen jetzt natürlich diese neuen Bewegungen, Dritter Weg, Identitäre und so weiter, die ja die Basis für den AfD-Erfolg bieten. Also für die Mobilisierung, sagen wir es mal so. Und wir haben uns darüber unterhalten, naja, machen wir das explizit gegen die AfD und schreiben die damit rein? Wird das überhaupt irgendwas bringen? Wir können davon ausgehen, da sind wir uns dann auch alle einig geworden, dass, wenn wir die AfD fragen würden, mit dem Text, der da drin steht, man muss sagen, ein Konsenstext, das heißt, der muss auch für die CDU anschlussfähig sein, das heißt, da stehen natürlich nicht die ganz krassen Aussagen drin, das ist ja eine Arbeit, das dann so zu formulieren, dass eben bei den rechtsanschlussfähigen Kreisverbänden der CDU auch so, bei der SPD gibt es sowas ja auch, dass das dann eben auch nicht zur Aufregung führt. So einen solchen Text würde die AfD auch unterschreiben. Das würden die doch machen, ohne Probleme. Ach, da ist ein Konsens, wir wollen uns einreihen, wir wollen auf Augenhöhe, also machen wir das mit und dann was ganz anderes erzählen und sagen. Und würden sich damit dafür überhaupt nicht schämen. Und ähnlich ist es dann bei der Piratenpartei. Wir haben zwar diese Beschlüsse gefasst und es war der breite Wille da, sich gegen diesen Vorwurf, nicht gegen die Tatsache, dass breite Teile der Gesellschaft und der Partei eben so komische Ansichten vertreten, wenn es darauf ankommt, sondern gegen den Vorwurf will man sich wehren, ähnlich wie wenn die AfD diesen Konsens unterschreiben wollen würde. Das dann aber auch zu leben und umzusetzen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also weder sind die rechten Kandidaten rausgeschmissen worden, Bodo Thiessen ist immer noch Mitglied der Partei, um den mal als Beispiel zu nehmen, und dann, wenn dann eben zugegebenermaßen linksradikale blöde Aktionen machen, in Dresden Babu sich Bomber Harris huldigen am 13. Februar, was ich inhaltlich völlig unterschreiben kann, insbesondere im Jahr 2016, aber politisch in der politischen Kommunikation nicht so besonders gut kommt. Und vom eher rechten Bezirksbürgermeister Buschkowski, die Dame, um die es da ging, ist Bezirksverordnete in Neukölln mehr Solidarität kommt als von der eigenen Partei, wenn es darum geht, dass rechte Horden zu Hause auflauern, dass die Demonstrationen vor BVV-Sitzungen machen seitens der NPD unter Kundgebung gegen diese Person, dann ist nicht viel dahinter, hinter diesen Beschlüssen. Ja? Wenn aufgrund so einer Aktion eben der ganze Bodensatz aus nicht rechts, nicht links, vor allen Dingen aber nicht links zum Vorschein kommt, Angriffe aus der Partei persönlich gefahren werden gegen die Linken. Ja. Ja. Man komische Äußerungen über, also so Geschichtsrevisionismus und Geschichtsklitterung über eben genau Dresden, den 13. Februar und diesen Opfermythos in der eigenen Partei liest, dann ist nicht viel hinter diesen Unvereinbarkeitsbeschlüssen und Grundsatzentscheidungen da und dann ist das mit der Abgrenzung auch nicht so einfach.
Mhm. Ja. Findest du es besser, wenn viele Parteien in einem Parlament sind, auch wenn die dann teilweise Sachen beschließen, hinter denen sie gar nicht stehen? Also ist das gut für die Demokratie, auch interessanter für den Wähler, weil es dann mehr Streit gibt, vielleicht mehr Emotionen?
Also wir haben ja keine Weimarer Verhältnisse. Das ist ja Quatsch. Wir haben jetzt irgendwie 5 Parteien, werden ins nächste Abgeordnetenhaus einziehen, vielleicht 6, ja, wenn die FDP das schafft. Das ist ja nur weit entfernt davon, unübersichtlich zu werden.
Ja, das ist richtig, aber es schafft natürlich neue Konstellationen. Also wir haben jetzt in den 3 Landtagen, in denen zuletzt gewählt wurde, Gespräche zwischen Koalitionen, also beispielsweise Sachsen-Anhalt, Schwarz, Rot, Grün, was es unter anderen Voraussetzungen ja nie geben würde. Also da kommen neue Parteien oder in dem Fall eine neue Partei ins Parlament. Also muss man neue Mehrheiten finden. Und was ja immer auch gesagt wird von Politikern, wir müssen mit allen demokratischen Parteien sprechen. De facto wird es aber eigentlich nie gemacht. Erst wenn es dann tatsächlich sein muss, um eine Mehrheit zu bilden. Also vielleicht vor dem Hintergrund ist es dann gut für den demokratischen Prozess, dass Leute miteinander reden, die es sonst vielleicht auf der Ebene nicht tun würden.
Ob es gut ist für den demokratischen Prozess, hängt überhaupt nicht davon ab, meiner Meinung nach, welche Koalitionen sich ergeben, sondern was die einzelnen Protagonisten daraus ziehen. Dass die AfD in die Landtage so eingezogen ist, bringt die parlamentarische Demokratie überhaupt nicht zu Fall. Was die parlamentarische Demokratie, den Rechtsstaat und die Meinungsfreiheit, all diese Mechanismen, die kleinen und fiesen Feinheiten, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes uns aufgegeben haben, damit sowas nicht wieder passiert, wie der Grund, warum wir jetzt ein Grundgesetz haben, zu Fall bringen kann und will, ist die AfD. Das ist auf der formalen Ebene und auf der inhaltlichen Ebene. So. Das heißt, man kann mit ihr nicht reden. So, das geht nicht. Dann gefährdet man tatsächlich, wenn man auf diese Argumente eingeht, gefährdet man tatsächlich die Demokratie. Ich finde, mehr Ehrlichkeit in den Koalitionsmöglichkeiten fände ich sehr spannend. Das wäre so etwas, was die einzelnen, nehmen wir mal CDU und Linke in Sachsen-Anhalt, was die einzelnen Partner leisten könnten, um auch tatsächlich für die Leute, die aus Protest die AfD gewählt haben, wieder anschlussfähiger zu sein und gleichzeitig nicht die kruden Thesen der AfD übernehmen zu müssen, wäre meine Aufarbeitung über auf der einen Seite den Nationalismus in den Linken in Sachsen-Anhalt und auch woanders, aber insbesondere dann da, der ja sie grundsätzlich anschlussfähig macht an eine CDU im selben Land. Die beiden Parteien sind auch schon lange, nämlich seit der Friedlichen Revolution 89, 90, die beiden größten Parteien in Sachsen-Anhalt durchgängig. So. Das heißt, da kann viel auch in den Regionen an Schnittmenge existieren und inhaltlich, was die Problemlagen angeht. So, abwechselnd auch mal in der Regierung gewesen. Und dann vielleicht mal eine Aufarbeitung der CDU, die ja immer so gerne gegen die Linken wettert, weil die sind ja ach so sozialistisch und das ist ja schlimm, dass die CDU in Deutschland von Sozialismus gar nicht so weit entfernt ist, wie sie das gerne hätte, ja, weil wir hier alle nicht so weit entfernt davon sind. Das ist eine Diskussion, die man mal führen könnte und vielleicht könnte dann auch die sachsen-anhaltinische CDU mal ihre SED-Vergangenheit aufarbeiten. So. Diese Art von Erkenntnissen, die sich aus so einem Prozess ergeben könnten und der jetzt notwendig ist, richtig, rein rechnerisch muss ja was passiert werden, das finde ich spannend. Was ich auch grundsätzlich spannend fände, wäre, wechselnde Mehrheiten- und Minderheitsregierungen in Deutschland, dass man etwas, was in anderen Ländern geübt ist, seit Tag ein, Tag aus, was man hier mal gerne versuchen könnte. Problem dabei ist, dass man halt kein dänisches Modell will, wo eine Minderheitsregierung toleriert wird von rechts außen. Hm. So.
Wenn wir es mal aufs Gesellschaftliche beziehen, da wird jetzt auch häufig gesagt, dass dieses Erstarken bzw. dieses Auftreten der AfD, diese Erfolge, ja für den gesellschaftlichen Diskurs nicht schlecht sein müssen, weil man jetzt wieder politischer diskutiert und sich auch wieder klarer zu etwas bekennen muss oder sich auch klarer wieder abgrenzen muss.
Das Problem ist, nicht mehr wegzudiskutieren. Mhm. Ich meine, wir haben es ja geschafft, auch in jetzt wie viel, 5 Jahren, 6 Jahren NSU-Aufarbeitung, das Problem wegzudiskutieren. Mhm. Wir haben durch Deutschland ziehende immer noch, so, wir haben Lone-Wolf-Strukturen, wir haben dieser ganze rechte Terror, die rechten Terror-Netzwerke, die sind ja auch innerhalb dieser endlosen Aufarbeitung gerichtlich und in den Parlamenten des NSU-Terrors existieren die ja noch. Jetzt werden sie halt sichtbar und sie können nicht mehr mit dem Ergebnis der AfD, und das ist tatsächlich das Ergebnis der AfD, weil wenn die jetzt nicht in die Parlamente gekommen wären, hätte in 2 Wochen oder nicht in Brandenburg im Parlament sitzen würden, hätte 2 Wochen nach den Vorfällen in Nauen auch keiner mehr über die rechten Terrornetzwerke in Nauen geredet. Mhm. Auch keiner mehr den Staatsanwalt gefragt, warum er da nicht ermittelt und so weiter und so fort. Das ist, also Politisierung der Gesellschaft. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur so eine Filterblase ist, in der wir uns alle befinden. Also wir, die wir jetzt hier an den Tisch sitzen und einen Podcast über politische Themen führen, die gerne Zeitungen lesen, die sich kritisch mit Hass im Internet oder auf der Straße auseinandersetzen und sich fragen, was wird eigentlich aus der SPD? So, das ist das. Da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht eher so eine Blase ist, die sehr wohl politischer wird, die auch mehr und mehr den Zwang hat, eine Haltung zu bestimmten Fragen vor pragmatischen Sachlösungen zu priorisieren und zu stellen. Oder ob es tatsächlich auf die Breite der Gesellschaft zutrifft. Ich würde mir wünschen, dass es auf die Breite der Gesellschaft zutrifft. Da sind dann aber eben auch Schulen gefragt, die viel, viel, viel politischer werden müssten, durchs Land weg. Da sind auch Medien gefragt, die mir immer noch viel zu unpolitisch sind in diesem ganzen Thema. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, naja, angesichts der meiner Meinung nach zutreffenden Analyse, dass die AfD von den Leuten gewählt wird, die schon immer Rassisten waren und immer Rassisten bleiben werden und dann mit Sexismus und Nationalchauvinismus und solchen Sachen auch gar kein Problem haben, möchte man, dass die sich langfristig politisch engagieren? Ja, weil wegkriegen tut man sie ja nicht. Aber zumindest sind sie, ist es jetzt klar, was das Problem ist. Es ist nicht der rechte Rand, es ist die Mitte der Gesellschaft. Und wenn wir da nicht irgendwas machen, dann bleibt das auch so.
Dann zu dir persönlich. Du unterstützt die Linke im Wahlkampf. Mhm. Was passiert nach der Wahl?
Keine Ahnung. Ich habe eine Fraktion aufzulösen als Fraktionsvorsitzender, kriege Übergangsgeld und schreibe Bewerbungen.
Aber nicht bei der Linksfraktion. Ist noch offen.
Naja, also ich will jetzt nicht sagen, ich meine, auf die Frage müsste ich jetzt antworten, die Linksfraktion, Abgeordneter aus Berlin, ist für mich kein attraktiver Arbeitsplatz. Das ist halt ein Provinzparlament, wo ich schon mal Abgeordneter war, da will ich nicht noch irgendwie als wissenschaftlicher Referent rumdümpeln. Mhm. Kann auch weg, also um das grundsätzlich zu sagen, so wie dieses Parlament sich hier versteht, kann das auch weg einfach. Das ist schön, dass wir es haben und dass wir nicht irgendwie aus der Bundesregierung regiert werden. Das bietet immer nochmal ganz andere Möglichkeiten, dass wir eine eigene Verfassung haben und direkte Demokratie und so, das ist alles sehr schön. Aber ein Parlament, wo ich sage, ja, das ist parlamentarische Demokratie, hier rieche ich, hier schmecke ich in der Luft den Geist der Demokratinnen und Demokraten, die vor uns waren. Mhm. Und hier wird um was gekämpft. Ja? Hier wird dem Blut der Arbeiterbewegung Sozialdemokratie gerecht, wer hier diskutiert. Das ist es halt nicht. Ja? So kann das im weitesten Sinne. Nee, irgendwo anders.
Okay, also die Zukunft von Martin Delius ist noch offen. Es zieht ihn aber zwischen den Zeilen in den Bundestag vermutlich.
Europa, UN-Vollversammlung. Unter dem mache ich es nicht.
Okay, für heute danken wir sehr herzlich für das Gespräch und für die Zukunft alles Gute.
Dankeschön.
Please listen carefully.
Das war Leitmedium, der Podcast zum Blog www.leitmedium.de.